Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem Wisse Insider Podcast. Ich rede hier mit Gitschu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 85 steht an. Wir nehmen auf am Mittwoch, dem 4. März um 16 Uhr am Nachmittag. Diesmal etwas früher als sonst. Dieser Podcast wird gesponsert von unserem Partner Omnium. Ja, Gi, wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut. Spannende Tage, viele News auf dem Tisch und ja, heute haben wir auch ganz tolle Nachrichten in unserem Podcast und dementsprechend ist eine spannende Folge vor uns.
Was hast du für Themen mitgebracht?
Ja, wir haben drei Reports in den News. Erstens die ETH, die einen neuen Rekord zu verkünden hat. 46 neue Ventures im 2025. Dann auch sehr positive News vom EY-Barometer. Und zum Schluss von der News gehen wir auf das Startup Support Ranking in Europa ein, wo die Schweiz auch einen Spitzenrang erreicht hat. Im Schwerpunktthema, da sprechen wir mit unserem Partner Omnium, Leandro Davis haben wir zu Gast. Da geht es um ihre Plattform und den Approach, den sie haben und wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben und auch ein paar Aktualitäten, die er mit uns teilt. Und die Hörerfrage ist dann zum Thema SPACs are back, oder? Fragezeichen. Und zum Schluss gehen wir auf die wichtigsten Transaktionen der Woche ein.
Sehr schön, das tönt doch mal interessant. Starten wir mit den News der Woche. 2025 war ein Rekordjahr für die ETH. Die Hochschule hat insgesamt 46 neue ETH-Ventures registriert, mehr als je zuvor. Das um fast 24 ETH-Spin-offs und 22 ETH-Startups. Dabei ist 2025 das erste Jahr mit zwei offiziellen Kategorien. Spin-offs, die auf Forschungsergebnissen der ETH basieren und ETH-Startups, die aus dem Wissen von Studierenden und Absolventinnen und Absolventen entstanden sind. Ja, die Resultate fördern einiges zutage. Es ist erstens ein Beweis dafür, wie stark das unternehmerische Ökosystem an der ETH geworden ist. Es zeigt zudem, dass nicht nur akademische Forschung, sondern auch studienbasierte Gründungen systematisch unterstützt werden. Und es zeigt, dass eben strukturelle Veränderungen wie neue Labels oder Accelerator-Programme direkte Auswirkungen auf Gründungszahlen haben. Dazu kommt, dass dieses Wachstum Hand in Hand geht mit stark steigenden Investitionen. ETH Ventures sammelten im Jahr 2025 über 540 Millionen Franken Kapital ein. Ein Plus von satten 27% gegenüber dem Vorjahr. Besonders Unternehmen in den Bereichen Technologie und Software, KI natürlich, Robotik oder Biotech gehören zu den größten Finanzierungsrunden. Yagi, diese Zahl von 46 neuen Ventures ist ein Rekord für die ETH, aber sie kommt nicht nur aus einer wachsenden Gründungslust heraus, sondern auch, weil die ETH das Labelsystem verändert hat und aktiv neue Kategorien eingeführt hat. Ist das für dich jetzt ein Signal echter struktureller Stärke im ETH Entrepreneurship Ökosystem oder eher eine statistische Verschiebung durch, ja, muss man sagen, administrative Neuerungen? Und was bedeutet das für die Qualität der Gründungen?
Ja, wenn ich mir das mal so anschaue, dann sehe ich so drei Ebenen grundsätzlich. Erstens ist natürlich ein strukturelles Signal und das nicht nur schön auf dem Papier. Die ETH hat erstmals zwischen Spin-offs und Startups unterschieden und damit bildet sich jetzt die Gründungslandschaft viel differenzierter ab und das ist durchaus als Fortschritt zu werten. Es macht sichtbar, was vorher unter dem Radar blieb, nämlich ja, Gründungsimpulse, die nicht direkt aus Forschungsresultaten kommen, sondern aus Wissen, Erfahrungen und Netzwerken der Studierenden selbst, eben das Startup-Label. Da gibt es keine ETH-Lizenz, sondern es sind einfach Gründer, die aus der ETH kommen und da ihre Idee entwickelt haben und das Team kennengelernt haben. Zweitens, 46 neue Ventures. Das muss man nicht einfach isoliert anschauen. Sie werden begleitet von der Zunahme, wie du gesagt hast, des Kapitals, vor allem in Technologie- und skalierungsorientierte Ventures. Ich meine, über 540 Millionen Schweizer Franken einwerben, das ist nicht wenig, das ist sehr viel Geld und zeigt, dass die Gründungen nicht nur quantitativ wachsen, sondern eben auch ihre Marktrelevanz effektiv ernst genommen wird, und zwar nicht nur aus der Schweiz, sondern aus Europa und aus der ganzen Welt. Drittens, wir haben natürlich eine massive Vielfalt an Ventures, KI, Robotik, Biotech, du hast es erwähnt. Das spricht dafür, dass es nicht einfach eine einmalige Welle ist, sondern dass wir ja, die Breite an Gründungstypen und Industrien hier sehen, das ist doch ein Ausdruck von Reife über die gesamte Breite der ETH. Gleichzeitig die steigende Zahl von den GründerInnen, das zeigt, dass die ETH gewisse strukturelle Barrieren überwindet, auch wenn da jetzt noch ein bisschen Luft nach oben liegt, von den 17% bis 50%, da geht es nochmal ein bisschen weiter. Also sicher mehr als nur ein administrativer Effekt, das kann man so sagen. Die ETH hat konkrete Maßnahmen getätigt, um ihr Entrepreneurship-Ökosystem weiter zu professionalisieren. Und diese Maßnahmen, das sieht man direkt, die tragen Früchte. Wir sehen ja nicht nur mehr Gründungen, sondern eben auch neue Formate. Jetzt gerade neu erwähnt wurde der ETH Startup Accelerator Opportunity und eine größere Unterstützung für Studierende und Absolventen. Max, was bedeutet dieser Wandel für das gesamte Schweizer Startup-Ökosystem? Kann die ETH Zürich zu einer Art Engine, also Startup-Motor werden und langfristig nicht nur Quantität, sondern auch qualitativ herausragende globale Tech-Champions hervorbringen?
Ja, aber dafür sind ein paar Bedingungen notwendig, glaube ich. Also erstens die Skalierungsfähigkeit über die Frühphase hinaus. Viele der neuen Ventures entstehen in der Frühphase. Ja, super, logischerweise. Aber damit sie zu global relevanten Unternehmen werden, brauchen sie Zugang zu Kapital, Talent, Netzwerken und eben zu Internationalisierung. Und der ETH Startup Accelerator ist ein wichtiger Schritt, aber es braucht mehr Anschlussprogramme, die eben über 1 Million Franken hinausgehen. Dann zweitens die Integration mit dem restlichen Ökosystem. Die ETH muss nicht isoliert wirken, soll nicht isoliert wirken. Verknüpfungen zu Venture Capital Akteuren, Corporates und auch internationalen Partnern sind entscheidend, damit aus ETH Ventures nicht nur Schweizer, sondern eben europäische oder globale Erfolgsgeschichten werden. Also hier ist sicherlich die Verzahnung essentiell. Und dann auch die Narrative, die Sichtbarkeit. Wenn ETH Ventures erstmals im 2025 über 540 Millionen Franken Kapital eingesammelt haben, dann ist das nicht nur ein lokales Ereignis, das ist international relevant und bedeutend. Also die ETH muss diese Erfolge sichtbar machen, damit Talente, Geld und Märkte angezogen werden. Ich glaube, die ETH hat da Fortschritte gemacht, aber sie kann durchaus noch ein bisschen lauter schreien oder auf sich aufmerksam machen. Wenn ich vergleiche mit anderen Universitäten und Hochschulen, die bringen viel weniger zustande und sind aber viel lauter. Und das, denke ich, schon essentiell. Also wenn die ETH diese Rolle übernimmt, dann wird sie nicht nur mehr Gründungen erzeugen, sondern eben auch Qualität in globaler Klasse.
Ja, und vielleicht zu diesen News können wir auch noch eine kurze Ankündigung von Burnrate machen. In der Folge 87 wird Frank Flössl zu Gast sein und da gehen wir genau auf dieses Thema noch ein bisschen weiter ein. Frank Flössl ist der Leiter Entrepreneurship an der ETH.
Genau, kommen wir zur zweiten News. Das EY Startup Barometer 2026 zeigt, der Schweizer Markt stabilisiert sich. 515 Finanzierungsrunden im Jahr 2025, also praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig steigt das investierte Kapital um 44% auf 3,3 Milliarden Franken. Nach 2 Jahren Rückgang ist das ein klarer Rebound, muss man sagen. Auch der Swiss Venture Capital Report 2026 bestätigt diesen Trend, wenn auch mit etwas moderateren Zahlen. Das haben wir hier auch bei Burnrate diskutiert. Beide Berichte zeigen dasselbe Muster. Die Anzahl Deals stagniert, aber die Volumina steigen, also weniger Breite, mehr Fokus, mehr Konzentration, größere Tickets, selektivere Investoren. Ein zweiter massiver Trend ist nicht KI. 2025 war rund ein Drittel aller Finanzierungsrunden KI-bezogen. Das investierte Kapital in KI-Startups hat sich innerhalb eines Jahres verdreifacht auf über 1 Milliarde Franken. Besonders stark wachsen Unternehmen mit einem klar AI-getriebenen Geschäftsmodell, nicht nur solche, die eben KI als Feature integrieren. 77% der finanziellen Startups hatten rein männliche Gründerteams, nur 6% waren rein weibliche Teams. Der Fortschritt bei der Geschlechterdiversität stagniert somit. Kurz gesagt, mehr Kapital, mehr KI, mehr Konzentration und kaum Fortschritt bei Diversity. Yagi, wenn du diese Zahlen liest und hörst, sehen wir hier eine gesunde Konsolidierung oder eine strukturelle Verschiebung, die langfristig Risiken birgt? Ist dieser Kapitalrebound ein Zeichen echter Stärke oder erleben wir gerade eine Marktphase, in der weniger, aber größere Deals das Bild verzerren?
Ja, ich denke mal, dass es eher auf eine strukturelle Verschiebung hindeutet. Es ist keine reine Schönwetterbedingung. Das beide Reports, also der EY Report, EY Barometer und der Swiss Venture Capital Report in die gleiche Richtung deuten, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, die widersprechen sich zumindest nicht. Ich habe mir hier ein paar Punkte aufgeschrieben. Erstens, ich meine, dass das investierte Kapital um 44% steigt, wenn die Anzahl der Deals praktisch konstant bleibt. Das zeigt, dass Investoren selektiver geworden sind. Kapital fließt stärker in Unternehmen mit klarer Traction, und technologischem Vorsprung und natürlich auch entsprechendem Skalierungspotenzial. Das ist kein Hype-Verhalten, das ist wirklich eine Reifung. Dann als zweites habe ich mir notiert, die starke KI-Dynamik, die sollten wir nicht einfach isoliert betrachten. Wir sehen hier eigentlich zwei Entwicklungen parallel. Einerseits entstehen mehr Startups mit einem echten KI-getriebenen Geschäftsmodell und andererseits wird KI in bestehende Geschäftsmodelle integriert, von Software über Health bis hin zu Fintech. Und das deutet auf eine doch technologische Durchdringung hin von KI in diesen Sektoren und nicht nur einfach auf einen Trend, hey, wir machen mal was mit KI. Als drittes habe ich mir notiert, im Dachvergleich, da steht die Schweiz stabil da. Das ist spannend zu sehen. Deutschland und Österreich, die sind bei den Dealzahlen rückgängig im letzten Jahr gewesen. Und dass die Schweiz hier das Niveau hält oder sogar leicht wächst, das spricht doch für eine gewisse Resilienz unseres Ökosystems und das Vertrauen der Investoren da rein. Es gibt aber auch Risiken, wenn Kapital zunehmend in großen Runden konzentriert wird, dann kann das natürlich auch sein, dass es eher schwieriger ist für die frühe Phase, wo man ja natürlich viel mehr Ventures hat, wo dies dann auch teilweise aussiebelt, dass die etwas austrocknet. Und ja, wenn KI weiterhin so stark wächst, ein Drittel letztes Jahr und dieses Jahr noch mehr Runden dominiert, dann stellt sich die Frage, sind wir wirklich genügend breit aufgestellt und kriegen die anderen Innovationsfelder auch genug Aufmerksamkeit, die sie verdienen würden? Hier zu den Risiken mache ich mir effektiv nicht so viele Sorgen. Ich meine, wir haben so viele Frühphasenfonds in der Schweiz und die investieren immer noch in einem sehr hohen Tempo. Und auch die Qualität, die wir vorher gerade auch schon besprochen haben, übergreifend von den Sektoren weg von KI bis hin zu Robotik und Life Science, da sind wir extrem gut aufgestellt. Kurz gesagt, ja, wir sehen Stärke, aber auch eine stärkere Selektion und technologische Fokussierung. Die Gewinner und Verlierer ganz klar Trend.
Gut, dann lasst uns noch kurz über ein Ranking sprechen, das für das Schweizer Startup-Ökosystem mehr als nur eine nette Schlagzeile ist. Die FT, Financial Times, hat gemeinsam mit Statista die besten europäischen Startup-Hubs ausgezeichnet und die Schweiz ist erstaunlich stark vertreten. 14 Organisationen haben es unter die Top 180 geschafft. Für ein Land unserer Größe ist das stattlich. Besonders auffällig, VentureKick landet auf Platz 5 europaweit, über 986 mitfinanzierte Firmen, mehr als 16.000 geschaffene Jobs, über 10 Milliarden Franken Folgefinanzierungen. Das sind keine kosmetischen Zahlen, das ist wirtschaftliche Substanz, muss man sagen. Gleichzeitig fehlen zentrale Institutionen wie die ETH Zürich oder die EPFL, was Fragen zur Methodik aufwirft, weil eben nur Organisationen berücksichtigt wurden, die sich aktiv beworben haben. Das muss man klar dazu sagen. Wir sehen also viel Substanz, aber auch gewisse blinde Flecken in diesem Ranking, die muss man natürlich definitiv konstatieren. Ja, Guy, wenn du dieses Ranking strategisch betrachtest, jetzt mal weniger emotional, was sagt es wirklich über das Schweizer Startup-Ökosystem aus? Ist das ein struktureller Beweis für Stärke oder eher eine Momentaufnahme mit PR-Effekt?
Ja, vorab mal Congrats an Jordi und Beat, für was sie hier aufgebaut haben und so weit oben im Ranking zu kommen. Das ist effektiv eine Riesenleistung in meinen Augen. Wenn wir jetzt mal ein paar Jahre zurückschauen, dann würde ich schon sagen, das ist ein positives, strukturelles Signal, das wir hier sehen. Ich meine, du und ich, wir sind ja schon seit massiv mehr als einem Jahrzehnt aktiv im Schweizer Venture-Ökosystem. Und da darf man schon sagen, dass viele Player extrem viel geleistet haben seit 2010 und 2011. Damals war Startup noch fast ein Fremdwort, dann war Startup in aller Leute Munde und langsam versteht die Schweiz auch wirklich, was Startup heißt. Es ist nicht einfach mehr ein Trendwort, es ist nicht eine Neugründung, sondern ein Startup aus VC-Sicht ist der Start des Aufbaus eines globalen Marktführers und nicht einfach irgendeinem Unternehmen, einer Beratungsbude oder so. Und ich meine, für den Erfolg, dazu gehören die Förderprogramme wie Venture Kick, aber auch Devige, dann Business Angel Clubs wie BAS, SickTech und natürlich auch Are Ventures, die Unis, wie du gesagt hast, die Entrepreneurship nun bei akademischer Forschung oder bei diesen Lehrgängen beimischen und natürlich nicht zuletzt die Early Stage Funds. Also das ist extrem viel gegangen in der Schweiz und das Ranking, das zeigt das sehr gut auf. Ich meine, wenn die Schweiz 14 Organisationen in den Top 180 von Europa hat, ein Land mit nur knapp 9 Millionen Einwohnern, dann ist das nicht einfach ein Ausreißer, das deutet doch auf ein sehr funktionierendes System bei uns in der Schweiz ein. Als weiteren Punkt, wir haben nicht ein Mega-Hub-Modell wie Paris oder London, weil einfach in dem Sinne in einem Land eine hohe Konzentration an einem kleinen Ort ist. Wir haben ein föderales Netzwerk aus vielen Clustern, Life Science in Basel, Deep Tech rund um Zürich und Lausanne, Fintech in Zug, dann Impact und internationale Themen in Genf. Diese Dezentralität, die schafft doch auch Resilienz. Und wenn da mal ein Bereich ein bisschen zurückfällt, dann sieht man im Swiss Venture Capital Report auch jedes Jahr ein anderer, der füllt da gleich wieder auf. Und der Erfolg von Venture Kick, vielleicht noch kurz auf das zu sprechen zu kommen, das zeigt, dass unser Frühphasenmodell funktioniert. Non-dilutive Finanzierung, klare Meilensteine, jurygetriebene Selektion, das schafft Disziplin und Qualität. Ja, Max, wenn du auf die nächsten 5 Jahre blickst, was ist aus deiner Sicht der entscheidende Engpass für die Schweiz? Ist es eher Kapital, Talent, Internationalisierung oder schlicht die fehlende globale Wahrnehmung?
Ja, was willst du jetzt hören? Ich wiederhole mich, aber ich sage das sehr gerne nochmals. Ich glaube, unser größter Engpass ist definitiv nicht das Seed Capital. Das funktioniert erstaunlich gut, wie wir wissen. Das ist gut zugänglich, professionell gemanagt. Ich glaube, der eigentliche Engpass kommt definitiv später. Und sobald Startups in die Series B oder Series C kommen, wird es in der Schweiz schwierig. Da brauchen die Startups eben Tickets im hohen zweistelligen oder sogar dreistelligen Millionenbereich. Und diese kommen häufig eben dann aus dem angelsächsischen Raum oder aus großen europäischen Fonds. Das ist jetzt per se nicht negativ. Internationales Kapital ist wichtig, aber es bedeutet, dass eben strategische Entscheidungen oft ins Ausland disloziert, verlagert werden und Hauptsitze wandern, Boards werden international, Wertschöpfung verschiebt sich. Das muss man klar sagen. Der zweite Punkt ist die Sichtbarkeit. Ich meine, die Schweiz produziert starke Tech, aber sie erzählt die Geschichte zu leise, habe ich auch schon vorhin bei der ETH erwähnt, das zieht sich ein bisschen durch. Eben, während andere Länder ihre Startup-Narrative aggressiv international vermarkten, bleiben wir nüchtern und datengetrieben. Das ist schon sympathisch. Ich meine, das ist ja eben diese sympathische schweizerische Handwerkskunst, um es mal jetzt ein bisschen plakativ zu sagen. Aber wir schreien halt nicht. Wir liefern zuerst und dann sind wir ein bisschen ruhig und irgendeinmal, ja, kommt uns dann in den Sinn, das zu vermarkten. Oder das ist eigentlich, wie gesagt, sympathisch, aber jetzt in dem Kontext könnte es mal auch helfen, ein bisschen lauter zu sein. Ja, und genau da sehe ich die strategische Aufgabe der nächsten Jahre. Wir müssen nicht zwingend mehr Programme bauen, wir müssen größere Unternehmen bauen. Das ist wichtig. Also Unternehmen, die global sichtbar sind, Unternehmen, die nicht nur gut finanziert sind, sondern eben marktführend werden. Wenn uns das gelingt, dann sind Rankings wie dieses nicht nur eine Momentaufnahme, sondern eben Ausdruck eines nachhaltigen Systems. Und ich bin Stand heute sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen kann.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher.
Sehr gut, kommen wir zum Schwerpunktthema. Heute bei uns zu Gast ist Leandro Davies, Gründer von unserem Partner Omnium. Omnium ist eine digitale Wachstumsfinanzierungsplattform, die sich darauf spezialisiert hat, Startups und KMUs bei der Kapitalbeschaffung zu unterstützen und gleichzeitig Investorinnen und Investoren einfachen Zugang zu Beteiligungen an solchen Unternehmen zu bieten. Leandro ist Mitgründer und CEO der Plattform. Herzlich willkommen bei uns.
Vielen Dank, schön darf ich dabei sein. Danke für die Einladung.
Ja, Leandro, nimm uns mit auf die Reise in die Vergangenheit. Wie hat sich Omnium in den letzten 18 Monaten entwickelt?
Also wir sind ja gestartet jetzt vor knapp 3 Jahren als Plattform mit einem Fokus auf Equity Crowdfunding. Und wir haben dann relativ rasch eigentlich 2 Dinge realisiert und halt, dass sich das Equity Crowdfunding, damit sprichst du vor allem B2C Consumer Good Cases an, die auch schon ein bisschen weiter sind. Und einerseits haben wir realisiert, dass wir damit eigentlich nur einen kleinen Teil des Startup-Ökosystems ansprechen und dort einen Mehrwert generieren. Und auf der anderen Seite gegenüber unserer Investorinnenbasis ist das Versprechen, dass wir ihnen die spannendsten Investment Cases vorlegen können. Und wenn wir uns da gerade in der Schweiz auf B2C Consumer Goods Cases beschränken, dann werden wir dem nicht gerecht. Und dementsprechend, was mit Omnium passiert ist, jetzt vor allem in den letzten 18 Monaten, ist, dass wir unseren Fokus ein bisschen weg von diesem Equity Crowdfunding hin zu einer Finanzierungsplattform, die genauso auch den ganzen B2B-Sektor abdeckt. Und das machen wir, indem dass wir nicht mehr nur öffentliche Finanzierungsrunden anbieten, sondern eben auch private oder halbprivate.
Ja, spannend. Jetzt gehen wir vielleicht nochmal 2 oder 3 Schritte weiter zurück. Der Name Omnium mit 2 O, woher kommt der eigentlich?
Ja, irgendwann war der einfach da. Ich glaube, das war Johannes, einer unserer Co-Founder, der damit gekommen ist. Die ganze Idee von Omnium, die ist entstanden schon ein paar Jahre früher, so in diesen Hochzeiten, wo diese ganze Blockchain-Technologie aufkam, in diesem Ökosystem-Denken und dann halt Omnium, lateinisch von allen gehörend, hat da irgendwie gerade sehr gut reingepasst und wir sind bis heute dabei geblieben.
Ja, spannend, das passt ja sehr gut. Und für wen habt ihr denn Omnium wirklich gemacht? Und das ist erwähnt, ihr habt einen gewissen Shift in den letzten 18 Monaten gemacht. Hat sich eure Zielgruppe seit dem Start verändert?
Ja, definitiv. Also ich glaube, von der Positionierung her, unterdessen positionieren wir uns ziemlich genau mittig zwischen Equity Crowdfunding und traditionellen Angel Clubs. Und das zeigt sich da auch in einem sehr stark wachsenden Durchschnittsticket. Also jetzt im Q4 25 hatten wir ein Average Investment von knapp 7.000 Schweizer Franken und das ist dann betraglich eigentlich auch genau dort zwischen diesen 2 anderen Möglichkeiten. Hat sich dann auch gezeigt, oder? Also wir eben am Anfang waren es vor allem B2C-Cases. Jetzt im letzten Jahr waren doch 70% der Cases waren B2B. Vom Stage her ist der Fokus immer noch eigentlich auf Seed. Ab und zu machen wir Pre-Seed und ab und zu eine Series A. Und dann seitens Investorinnen ist es eigentlich so ein Fokus auf diese Next-Gen Business Angels, nennen wir. Also so eine jüngere, digital affinere Generation, die noch mit etwas kleineren Tickets einsteigt als jetzt der traditionelle, typische Business Angel.
Wir werden immer wieder gefragt von Hörerinnen und Hörern, ja, wie funktioniert das Geschäftsmodell von Omnium genau? Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ja, also wir haben eine kleine Setup-Fee, aber anschließend gehen wir voll ins Risiko mit unseren Kunden und arbeiten mit einer Success-Fee. Und die bewegt sich so im Bereich zwischen 4% und 7%, abhängig davon, von wo die Investorinnen kommen.
Okay. Und jetzt ist es so, dass KI ja sehr viele Geschäftsprozesse verändert. Und wir haben uns gefragt im Vorfeld an das Interview, ja, was hat das für einen Einfluss jetzt bei euch? Also hat die KI Einfluss auf zum Beispiel DD-Prozesse, also Due Diligence-Prozesse oder bei der Deal-Selektion? Was kannst du hierzu sagen?
Also bei der Deal-Selektion jetzt im Vorfeld einer DD noch relativ wenig. Es sind Early-Stage-Cases, da investierst du primär in das Potenzial des Marktes, vor allem aber eigentlich in die Gründerqualität. Und ich glaube, da ist es noch schwierig, da jetzt AI-basiert das abzuholen. Nachher aber bei der DD selbst arbeiten wir mit der AI und ich glaube, gerade so in den letzten Wochen und Monaten ist da auch sehr viel gegangen. Also unterdessen können sehr viel größere Datendokumente mit sehr viel größerer Genauigkeit verarbeitet werden. Nach wie vor braucht es manuelle Quervergleiche, aber halt einfach sehr viel weniger als noch vor wenigen Monaten.
Und wenn wir jetzt zu den Kunden gehen, also der Community, wie schafft ihr das Vertrauen und eine echte Beteiligung der Community in diesem Investmentumfeld aufzubauen?
Also eine wichtige Frage, oder gerade für uns als digitale Plattform, man hat ja nur beschränkt eigentlich eine Möglichkeit, die Gründerinnen persönlich kennenzulernen. Und gleichzeitig sind wir auch eine branchenagnostische Plattform. Das heißt, die Konsequenz ist dann, dass viele unserer Investorinnen nicht jetzt in jedem Feld ein tiefes, sektorspezifisches Fachwissen mitbringen. Und aus diesen zwei Gründen ist es super wichtig, dass wir ihnen einen Vertrauensanker bieten können. Und es gibt zwei Arten von Vertrauensanker. Die eine Variante ist, dass schon ein institutioneller Investor mit an Bord ist, der hat gesagt, hey, ich habe diesen Case ausgewählt aus Hunderten, aus diesen Gründen, der uns im Idealfall auch seine DD offenlegt und wir können dann diese zusammenfassen und als Summary an unsere Investorinnenbasis weitergeben. Die andere Variante ist eine starke Traction aus dem unternehmenseigenen Investorinnenumfeld, also von Leuten, die die Gründerinnen persönlich kennen, die den Sektor sehr gut kennen und die halt einfach wissen und auch dafür hinstehen, dass das, was da gemacht wird von diesen Menschen, von denen es gemacht wird, dass das Hand und Fuß hat und den Nerv der Zeit trifft. Vielleicht auch noch wichtig zu sagen, oder? Also wir machen je länger, je weniger Standalone-Runden über Omnium. Wir sind nicht in dem Sinn eine Alternative, sondern vielmehr eine Ergänzung zu bestehenden Finanzierungsrunden.
Mit der Ergänzung hast du jetzt vielleicht der nächsten Frage schon ein bisschen eine Kante abgenommen. Das ist eine kritische Frage, die euch sicherlich oft gestellt wird. Wie verhindert ihr, dass eure Plattform zum Hype-Verstärker wird, also zu einem Thema, hey, ist spannend, da wollen alle investieren und dann buy high, sell low?
Ja, also hat sicherlich auch ein bisschen mit diesem Shift im Fokus zu tun, jetzt über die letzten 1 bis 2 Jahre, oder? Es geht eigentlich, anfangs ging es darum, möglichst viele Leute reinzuholen und das macht man dann über möglichst kleine Tickets und ist dann eine sehr partizipative Motivation. Die Leute wollen dann einfach dabei sein. Es geht weniger um den finanziellen Aspekt des Returns und jetzt halt mit dem wachsenden Ticket auf unserer Plattform setzen sich die Leute auch viel fundierter mit dem Case auseinander und es wird im Gegenzug halt auch dann von uns erwartet, dass wir bei der Aufbereitung der Cases sehr viel mehr Fokus auf das Geschäftsmodell, die Zahlen legen. Wir geben unterdessen unsere eigene Evaluation Opinion ab etc. Also das hat sich sehr verändert, auch jetzt über die letzten Jahre.
Ja, spannend ist ja, es gibt inzwischen ein paar Mitbewerber auch und ein paar waren da, sind gegangen, ein paar sind neu hinzugekommen, sind immer noch da. Wie differenziert sich Omnium konkret vom WFR?
Also ich glaube, unser größter Asset ist ganz klar unsere Investorinnenbasis. Wir sind da jetzt innerhalb von knapp 3 Jahren von 0 auf 15.000 registrierte Investorinnen gewachsen. Ich glaube, spannend ist, da hat dann auch die Serial Investors Quote, die liegt im Moment bei 13%. Also das sind doch irgendwo 1.000 bis 2.000 Leute, die regelmäßig über unsere Plattform investieren. Und ich glaube, das ist sicherlich so unser wichtigster Asset. Wir bringen jetzt als Gründerteam und als Managementteam auch viel Erfahrung mit im Aufbau, im qualitativen Aufbau von starken Communities. Und das ist sicherlich das, was am schwierigsten zu kopieren ist. Und dann andererseits natürlich die ganze Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Also wir sind ja sehr viel mehr als nur ein technischer Provider. Und da steckt natürlich auch viel Know-how aus sehr unterschiedlichen Bereichen mit drin. Ja, dann vielleicht zu guter Letzt noch unser Status als Finanzintermediärin. Also wir können die ganzen Gelder selbst abwickeln und sind jetzt nicht auf irgendwelche dritte Provider angewiesen.
Ich habe gehört, der Flurfunk sagt, ihr seid selber am Raisen im Moment. Ist das korrekt?
Yes, das ist korrekt. Wir stehen im Moment mitten oder respektive fast mittig in unserer eigenen Finanzierungsrunde. Wir machen die selbstverständlich über unsere eigene Plattform, aber im Rahmen einer privaten Runde. Dabei sprechen wir unser eigenes Netzwerk an und so das Kernsegment aus unserer Investorinnenbasis. Wir sind letzten Donnerstag sind wir damit live gegangen und wir stehen aktuell bei über 80% vom Funding Threshold. Das dauert jetzt noch bis Mitte März und dann ist diese ganze Geschichte dann auch schon wieder abgeschlossen. Wenn es jemand interessiert, kann er sich selbstverständlich bei mir melden. Am einfachsten, glaube ich, einfach rasch über LinkedIn.
Das hört sich spannend an. Was ist denn der konkrete Zweck der Runde? Ist es Wachstum? Wollt ihr das Produkt besser machen? Geht es einfach um die Runway-Verlängerung? Was genau ist das Ziel?
Also wir werden im 2026 1 Million ARR und den Break-Even erreichen. Dafür brauchen wir die Finanzierungsrunde nicht. Das Kapital fließt vollumfänglich in Marketing, Communications und selbstverständlich ins Produkt. Da, was wir im Petto haben, woran wir im Moment arbeiten, ist der Aufbau eines niederschwellig zugänglichen digitalen Angel Clubs.
Ja, spannend. Und wenn jetzt mal ganz zurückgehen würdest auf Null und dann neu starten würdest, würdest du irgendetwas anders machen oder würdest du wieder alles genau gleich machen und würdest du es noch überhaupt nochmal machen?
Ja, ich glaube, also es gibt also den einen Punkt, der Product Market Fit, oder? Und man neigt ja so ein bisschen dazu, immer zu denken, ja, Product Market Fit, das ist für die anderen, ich kenne ja meinen Markt. Und wir haben da auch unsere Learnings gemacht, wo wir wie gesehen haben, eigentlich mit dem, was wir ursprünglich geplant haben, decken wir eigentlich nur einen kleinen Teil ab von dem, was wir eigentlich abdecken könnten. Und wahrscheinlich hätte ich ein bisschen mehr Zeit noch reingesteckt und Omnium und basierend auf der Technologie, die wir entwickelt haben, auch ein bisschen größer zu denken. Also ob ich es wieder machen würde, auf jeden Fall, unbedingt. For sure.
Leandro, vielen Dank für die Zeit. Wir wünschen dir alles Gute, dass die Finanzierungsrunde ein Erfolg wird. Wir sind überzeugt, dass sie das wird und freuen uns nicht sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit euch. Dankeschön.
Vielen Dank euch. Ciao Max, ciao Guy.
Ciao. Merci vielmals, Leandro.
Kommen wir zur Hörfrage. Die kommt aus Winterthur von Julian. Er fragt, ob SPACs ein Revival erleben und ob das für Scale-Ups ein sinnvoller Weg ist, an die Börse zu gehen. Ja, kurz zur Einordnung, ein SPAC, Special Purpose Acquisition Company, ist eine börsennotierte Mandelgesellschaft ohne eigenes operatives Geschäft. Sie sammelt eigentlich Kapital ein, um anschließend ein privates Unternehmen zu übernehmen. Durch diese Fusion oder Akquisition wird das Unternehmen dann automatisch börsennotiert, ohne klassischen IPO-Prozess mit Roadshow, Preisfindung und viele Fees über Banken von Banken. Das heißt, durchaus ein sinnvoller Prozess. 2020 und 2021 war das ein massiver Trend, Danach folgte die Ernüchterung, weil viele der gelisteten Unternehmen, viele der Specs operativ nicht liefern konnten und die Aktienkurse dann stark eingebrochen sind. Jetzt gibt es wieder erste größere europäische Cases, die diesen Weg prüfen. Ja, Guy, Julian möchte wissen, erleben Specs gerade ein echtes Comeback und sind sie für europäische Scale-Ups heute eine ernsthafte Alternative zum klassischen IPO? Was denkst du?
Ja, also von einem Comeback würde ich jetzt noch nicht sprechen, auf jeden Fall nicht im Sinne des Hypes 2020-21, sondern eher von einer vorsichtigen Wiederbelebung, mal ein bisschen am Testen am Markt. Der Markt ist heute deutlich rationaler. Investoren, die schauen viel stärker auf Cashflows, Margen und Governance. Die letzten Abschreiber der SPACs, die sind noch viel zu fest spürbar in den Portemonnaies. Und ein SPAC, das ja, kann dann sinnvoll sein, wenn das Unternehmen ja wirklich kapitalmarktreif ist, also planbare Umsätze hat, die Skalierbarkeit bereits doch nachgewiesen hat und eine klare Equity-Story zu bieten hat. Ist also nicht einfach ein einfacher Weg an die Börse, sondern ist einfach ein anderer Mechanismus in meinen Augen.
Wir sehen ja momentan konkrete Fälle, das finnische Quantum-Computing-Unternehmen IQM plant ein SPAC-Listing in den USA mit einer Bewertung von rund 1,8 Milliarden Dollar. Auch das schwedische EV-Startup Einride geht diesen Weg. Gleichzeitig haben frühere SPAC-Fälle wie Babylon Health oder auch Lilium nach dem Börsengang massiv Probleme bekommen. Was unterscheidet die neue Generation von SPAC-Kandidaten von denen aus 2021? Oder sehen wir hier jetzt strukturell immer noch die gleichen Risiken?
Ich meine, vom Vehikel her ist es dasselbe, der Mekano, wie du erwähnt hast. Aber das Timing und die Reife der Unternehmen sind doch unterschiedlich. Im 2021, da war extrem viel Kapital am Markt, also die Marktdynamik war komplett anders als heute. Bewertungen waren extrem hoch und viele Unternehmen, die sind, ja, mit, um das Geringste zu sagen, hier sehr optimistischen Forecasts an die Börse gegangen und ja, zu wenig Substanz. Heute sind die Investoren, wie ich gesagt habe, deutlich kritischer. Ein Unternehmen wie IQM, das operiert in einem strategischen Deep-Tech-Bereich mit einer sehr langfristigen Story. Und das kann am US-Markt doch funktionieren, wenn die Investoren daran glauben, dass die Technologie eben erst in einigen Jahren dann doch wirklich den Markt durchdringen kann. Die Risiken, die bleiben aber identisch, wie immer, bei einem Börsengang via SPAC oder ohne SPAC. Man muss Umsätze, Margen und Meilensteine erreichen. Sonst reagiert der öffentliche Markt sofort. Und da schützt ein SPAC natürlich null vor operativer Realität. Wenn du heute ein europäisches Scale-up führen würdest, Max, würdest du eher ein SPAC machen oder den Weg an die Börse via SPAC machen oder einen klassischen IPO vorziehen oder dann doch lieber privat bleiben und eine Private Round machen?
Ja, schwierige Frage. Ich glaube, ich bin dort ein Purist. Also ich würde wahrscheinlich Private Round kombiniert mit IPO, das ist immer noch der Königsweg. Man finanziert sich vor dem IPO sauber über ein Secondary, damit, ich meine, es ist ja wichtig, das muss man vielleicht noch dazu sagen, was ja nicht sein kann, ist, dass die Founder dann nach dem IPO alle verkaufen, sondern die sind gelockt für sicherlich in meinen Augen 2 Jahre. Aber was man zum Beispiel machen kann, man kann es kombinieren mit einer Private Round vorher, damit die Founders schon mal abgesichert sind, vielleicht was vom Tisch nehmen können, das ist auch okay. Aber dann sind sie gelockt für 2 Jahre und dann macht man eine Kapitalerhöhung über ein Going Public. Das ist für mich immer noch der Königsweg und die sauberste Variante, weil es geht auch darum, dass ihnen ein Regulator draufschauen kann, geht das mit den rechten Dingen zu und her und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, da braucht es eine Bank, die das Ganze anschaut, Banken, die das Ganze dann ihren Kundinnen und Kunden anbieten. Das ist einfach der, sag ich mal, da haben sich die Gesetzgeber schon was überlegt. Und SPAC ist halt dann der schnelle Weg. Ich verteufle das überhaupt nicht. Das kann durchaus mal spannend sein, aber ich finde schon auch, dass die SEC hier deutlich zu wenig kritisch war und halt auch gewisse SPACs zugelassen hat von Firmen, die eigentlich an der Börse nichts verloren haben. Jetzt kann man argumentieren, ja, die werden sowieso abgestraft früher oder später. Ja, aber ein normaler Anleger, der ist eben nicht in der Lage, das zu überprüfen. Und Going Public heißt, dass Kreti und Pleti und alle diese Aktie kaufen können. Und wenn dann ein Hype entsteht, kaufen, das ist auch passiert, kaufen dann viele Aktien. Und die SPAC-Betreiber haben schon mal eingecashed, schon mal super, oder? Und dann hinten rücks fällt dann die Aktie und alle Anleger haben das Geld verloren. Und das ist mannigfaltig passiert, oder? Und es ist auch deshalb passiert, weil niemand eine Proper DD gemacht hat. Und das finde ich einfach dann suboptimal. Deshalb bin ich SPAC gegenüber sehr kritisch eingestellt, muss ich sagen. Ich verteufle es nicht, wie gesagt. Es kann sinnvoll sein, aber ich finde, es braucht hier eine Institution, die kritisch den Case anschaut und bevor eine Privatperson, und ich spreche nicht von einem Qualified Investor, sondern von einer normalen Privatperson, die Zugang hat, über Swissquote diese Aktie zu kaufen zum Beispiel, die muss man schützen. Und deshalb braucht es hier eine Prüfung.
Sehr gut. Ich hoffe, wir haben die Frage beantwortet. Julian, wenn du weitere spannende Themen hast, jederzeit. Kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche haben wir einige spannende Transaktionen gesehen und die wichtigsten haben wir hier für euch zusammengefasst.
Starten wir mit Less aus der Romandie. Die haben 22 Millionen US-Dollar in einer Series C aufgenommen. Gegründet wurde die Firma bereits 2012. Also definitiv kein Frühphasen-Case mehr, sondern ein klarer Wachstums- und Industrialisierungsphasen-Case. Die Runde wurde überzeichnet, was auch für eine Growth-Runde in diesem Marktumfeld ein starkes Signal bedeutet.
Ja, Less entwickelt ultradünne nanoaktive Faserbeleuchtungen unter dem Namen LuxiBright. Im Unterschied zur klassischen LED erzeugt ihre Technologie extrem gleichmäßiges, sehr helles Licht bei einer minimalen Bauhöhe. Das ist entscheidend für Anwendungen wie industrieller Machine Vision, also präzise Qualitätskontrolle oder bei Automotive-Beleuchtung, also Fahrzeuglichten oder für medizinische Systeme, wo Präzision und Energieeffizienz zentral sind.
Ja, technologisch interessant ist, dass sie eben nicht nur Komponenten liefern, sondern eine proprietäre Plattform-Tech aufgebaut haben. Also kürzlich wurde das weltweit erste Serienfahrzeug mit LuxiBright-Technologie vorgestellt. Das ist doch der Beweis, dass sie vom Prototypen in die Automotive-Serienproduktion gekommen sind und dort zählen eben Skalierbarkeit und Qualität über Jahre hinweg.
Ja, und in Automotive, da gewinnen nur jene, die wirklich industrielle Reife erreicht haben oder knapp davor sind. Und die Series C in der Höhe mit 22 Millionen, die deutet definitiv darauf hin, dass sie ihre Lieferketten, Produktionskapazitäten und Kundenprogramme aufbauen wollen in Machine Vision und Automotive Lighting, da sprechen wir über globale Märkte mit doch hohen Eintrittsbarrieren und hohen Volumina, die man dann dem ersten Kunde direkt ausliefern können muss.
Die 22 Millionen US-Dollar fließen entsprechend in die Skalierung des Geschäfts. Also wenn Less es schafft, ihre Nano-Fiber-Tech als neue Referenz in Präzisionsbeleuchtung zu etablieren, dann ist das weniger ein Nischen-Deep-Tech-Case, sondern ein industrieller Plattform-Case mit internationaler Expansion.
Ja, less is more. Bleiben wir noch in der Romandie für die nächste Transaktion und gehen zum Cleantech. Vertex, ein Spin-off der EPFL, hat 1,2 Millionen an Dilutive und Non-Dilutive Kapital aufgenommen. Das Unternehmen sitzt in Saint-Sulpice bei Lausanne und adressiert ein zentrales Problem bei der Kreislaufwirtschaft im Composite-Bereich.
Ja, was heißt das jetzt, Guy? Konkret regeneriert Vertex recycelte Glasfasern zu hochleistungsfähigen Textilien. In Industrien wie Windenergie, Automotive oder Aerospace werden enorme Mengen an Verbundmaterialien eingesetzt und bisher landet ein Großteil davon am Lebensende in der Verbrennung oder Deponie, weil eben klassische Recyclingmethoden die Faserqualität zerstören. Vertex reinigt nun die Fasern auf mikroskopischer Ebene und stellt ihre strukturelle Festigkeit wieder her.
Und der Trick ist das Drop-in-Prinzip. Die aufbereiteten Glasfaserfliese, die können direkt in bestehende Produktionsprozesse wieder integriert werden, ohne dass Hersteller ihre Anlagen umrüsten müssen. Das senkt die Markteintrittsbarriere massiv. Gleichzeitig erfüllen sie ihre Materialien die hohen Performance-Anforderungen von zum Beispiel Rotorblattherstellern oder Bootsbauern oder auch Sportartikelproduzenten.
Die 1,2 Millionen Schweizer Franken fließen primär in den Ausbau der Produktionskapazitäten. Das ist typisch für Industrial Cleantech. Sobald die Produktvalidierung steht, entscheidet die Fähigkeit zur industriellen Skalierung über den Erfolg, und der regulatorische Druck in Richtung nachhaltiger Materialien spielt ihnen klar in die Karten.
Ja, und ich finde, Mitchell Anderson, der Gründer und CEO, hat hier ein spannendes Thema aufgeschnappt: Materialinnovation mit echter Kreislaufwirkung. Wenn Vertex es schafft, recycelte Glasfasern als qualitativ gleichwertige Alternative zu sogenanntem Virgin-Material, also Material, das neu hergestellt werden muss, wenn er das etablieren kann, dann interessieren sie ein riesiges, bislang weitgehend unerschlossenes Thema am Markt im Bereich von Circular Composites.
Ab nach Zürich in die Frühphase für den nächsten Deal. Finite AG erhält 150.000 von VentureKick. Das Startup entwickelt eine Physics-Based AI Engine für Engineering-Simulation. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Also klar im Bereich Industrial AI mit starkem wissenschaftlichem Hintergrund, unter anderem mit ETH und internationalen Top-Uni-Bezug im Gründerteam.
Inhaltlich adressieren sie ein zentrales Problem: physikbasierte Simulationen im Hardware, Entwicklung und Materialtests. Das ist extrem rechenintensiv und teuer. Deshalb vereinfachen Ingenieure ihre Modelle, was wiederum die Genauigkeit limitiert. Finite baut hier eine Physics-Aware AI-Plattform, die Simulationen massiv beschleunigen soll, ohne rein datengetrieben zu arbeiten. Also keine Blackbox-Gen-AI, sondern KI, die physikalische Prinzipien integriert.
Ja, der Ansatz ist, bestehende Simulationsergebnisse intelligent wiederzuverwenden und neue Workflows in Minuten aufzusetzen. Ein integrierter AI-Agent unterstützt Ingenieure bei komplexen Aufgaben und schlägt valide Modellierungsoptionen vor, sagt die Firma. Zielgruppe sind zunächst besonders anspruchsvolle Engineering-Probleme, wo General-Purpose AI normalerweise versagt.
Ja, strategisch ist es interessant, weil weltweit rund 9 Millionen Hardware-Ingenieure mit diesem Bottleneck kämpfen. Wenn man Simulationszeiten und Rechenkosten signifikant reduzieren kann, dann verkürzt man Entwicklungszyklen und beschleunigt Time to Market. Also ein enormer Hebel in Industrien wie Automotive, Aerospace oder natürlich auch Advanced Materials.
Die 150K fließen in die Erweiterung auf neue Engineering-Domänen, den Aufbau einer skalierbaren Plattform und erste Go-to-Market-Aktivitäten. Klar, das ist noch sehr früh, aber wenn Physics AI als eigene Kategorie entsteht, könnte Finite hier einen strukturell wichtigen Layer im Engineering-Software-Stack besetzen.
Ja, und für den letzten Deal gehen wir nochmal zurück in die Romandie, 3 von 4 aus dem Welschland. Das ist doch super diese Woche. Xensio hat eine überzeichnete Series A von über 7 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen entwickelt eine sogenannte Lab-on-Skin-Plattform, also tragbare Biosensorik, die kontinuierlich biochemische Daten misst. Die Runde wurde von WI Harper Group angeführt mit Beteiligung von Privilege Ventures und dem European Innovation Council.
Was sie technologisch bauen, ist sehr interessant. Ein sehr kleiner Chip, der Metabolite, Ionen, Proteine oder Hormone kontinuierlich misst, also nicht punktuelle Bluttests, sondern Near-Real-Time-Biochemie direkt auf der Haut. Das Ziel ist eine neue Qualität klinischer Entscheidungsgrundlagen, sowohl im Spital als auch perspektivisch im ambulanten Bereich.
Ja, der entscheidende Shift ist vom intermittierenden Messungen zu kontinuierlichem Monitoring. Heute bekommt man Laborwerte in Intervallen, also alle paar Monate, wenn man zum Arzt geht. Mit Xensio können Ärzte dynamische Verläufe sehen. Das verändert das Monitoring, Frühwarnsysteme und personalisierte Therapieansätze fundamental, wenn die klinische Validierung effektiv gelingt.
Strategisch wichtig ist auch die Partnerschaft mit Texas Instrument. Das bringt Know-how in CMOS-Integration und Skalierbarkeit. Gerade bei Wearables entscheidet industrielle Fertigungsfähigkeit darüber, ob es bei einem Prototyp bleibt oder global ausgerollt werden kann.
Dementsprechend die 7 Millionen, die fließen in die klinische Validierung und Produktentwicklung, also den Übergang von Technologieplattform zu realem Clinical Deployment. Wenn Xensio das schafft, Continuous Biochemical Monitoring als neue Kategorie zu etablieren, dann sprechen wir hier über eine potenziell grundlegende Verschiebung im Gesundheitsmonitoring. Weg vom Laborwert hin zur permanenten biochemischen Data Streams.
So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem Wissen Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.